Zack, 9 Uhr. Zack, Musik.
Radio frei.
Das war keine richtige Zeitansage, die ich da gerade gemacht habe mit dem 9 Uhr. Aber mit einer der vielen Uhren, die hier im Studio stehen, werde ich schon die richtige Zeit getroffen haben. Willkommen zu Unterdessen, willkommen bei Radio Frei. Willkommen an diesem 27. Mai des Jahres 2026. Es ist Mittwoch. Im Studio steht Reino, heute ganz allein, auch die ganze Sendung über ganz allein, und versucht euch etwas anzubieten, was euch hoffentlich interessieren wird, unterhält und Spaß macht. Was das wohl alles ist, also wenn ich mir das Programm meiner Wortbeiträge, die ich hier rausgesucht und zusammengesammelt habe, anschaue, dann muss ich sagen, das Programm ist heute, und ich weiß nicht, ob das abschreckend wirkt oder interessant wirkt, es ist abwechslungsreich und ein bisschen langweilig. Geht das, abwechslungsreich und langweilig? Wenn ihr 2 Stunden zuhört zu dieser Sendung unterdessen, werdet ihr es am Ende wissen. Die Wortbeiträge sind, und das macht ein bisschen die Langeweile aus, wie so oft an einem Mittwoch, eine Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel über die gewaltfreie Kommunikation und wie man mit ihr besser durchs Leben kommen kann. Und zum Zweiten die Wissenschaftsecke, heute mit der Folge 60. Die beiden Rubriken haben wir ja oft mittwochs, um nicht zu sagen fast immer. Und dann habe ich einen Beitrag über eine Unterhaltung mit einem interessanten Leben aus dieser Stadt Erfurt anzubieten. Eine Unterhaltung mit einem Eisenbahnfan. Und wie man das wird. Und bleibt. Und weil die Wissenschaftsecke sich mit dem Klimawandel beschäftigt, habe ich auch gleich noch drangehängt ein Interview mit einer Netzwerkaktivistin zum Thema Klimajournalismus. Und neben all dem gibt's natürlich Musik und ein paar Beiträge, die sich mit diesem Datum, mit besonderen Ereignissen, die mit diesem Datum zu tun haben, beschäftigen, und natürlich in der Musik etwas, was thematisch eigentlich, ich weiß nicht so richtig, passt es in die Zeit, passt es nicht in die Zeit? Wir haben ja den 27. Mai, und der 27. Mai ist kurz vor dem 1. Juni, und der 1. Juni ist der meteorologische Sommeranfang. Also dachte dachte ich mir, machen wir ein paar Musikstücke, die vom Übergang aus dem Frühling in den Sommer zu tun haben. Wir werden also uns erst noch ein bisschen im Rückblick auf den Frühling beschäftigen. Der Rückblick ist allerdings kein meteorologischer, sondern eben ein musikalischer. Und dann gibt es ein bisschen Vorausschau in den Sommer. Und Vorausschau ist ja immer mit Zukunft verbunden. Und Zukunft ist mit Prognosen verbunden. Und Prognosen in die Zukunft sind ja immer schwierig. Deswegen habe ich also keine Vorausschau auf den Sommer dieses Jahres. Wir haben ja gestern schon einen richtig schönen Sommertag gehabt. Und dieser hier verspricht genauso schön zu werden, wenn auch vielleicht nicht ganz so warm, wie das gestern der Fall war. Den Rückblick auf den Frühling jedenfalls beginnen wir mit Santana.
Love. Primavera von Santana war das. Und mit Primavera haben wir dann auch gleich zwei der lateinischstämmigen Sprachen, ich sag mal in Anführungsstrichelchen, abgeräumt, mit denen wir zu tun haben, wenn wir uns mit dem Frühling beschäftigen, nämlich dem Spanischen und dem Italienischen. Und weil ich denke, das sollte dann noch komplettiert werden und wir wollen unsere Freunde in Frankreich und vor allen Dingen auch unsere französisch sprechenden Freunde und Freundinnen nicht vergessen. Und deswegen hänge ich gleich noch ein französisch-typisches Chanson mit demselben Titel, aber einem etwas anders klingenden Titel da hinten dran, nämlich Barbara mit Printemps.
Il y a sur la plage quelques flaques d'eau. Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux. La neige fond dans la montagne. Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs que le pain. Soleil recule. C'est par un soir d'hiver, dans un monde très dur, que tu vis ce printemps près de moi, l'innocent. De nuit pour nous, rien de ce qui périt n'a de prise sur moi. Et je ne veux pas avoir froid. Notre printemps est un printemps qui a raison. Notre printemps est un printemps qui a raison. Printemps est un printemps qui a raison. Notre printemps est un printemps qui a raison.
Und aus dem Französischen kommen wir unmittelbar ins Deutsche zurück. Und ich habe eine kurze Notiz zu machen zu diesem 27. Mai des Jahres 2026, weil nämlich vor 791 Jahren etwas passiert ist, was, man denkt es nicht, aber unmittelbar mit Thüringen jedenfalls zu tun hat. Im Jahre 1235 nämlich, an diesem 27. Mai, damals war das gerade Pfingsten, wurde eine Frau mit dem Namen Elisabeth von Gregor dem IX. Heilig gesprochen. Ich weiß, heutzutage hält man von so etwas nicht so allzu viel, aber Elisabeth, die dann den Namen Elisabeth von Thüringen bekam oder schon bekommen hatte, das war ja vor ihrem Tod, dass sie diesen Namen bekommen hat, Elisabeth ist ein Sinnbild geworden für tätige Nächstenliebe und ist deswegen zeitweise nicht nur Nationalheilige von Deutschland gewesen, sondern sie ist eben auch die Landespatronin von Thüringen und Hessen. Und deren Bedeutung kann man vielleicht für diejenigen, die sich mit Numismatik und mit Briefmarken beschäftigen, daran ermessen, dass die Deutsche Post im Jahre 2007 zu ihrem 800. Geburtstag eine Sondermarke herausgegeben hat über Elisabeth von Thüringen und im gleichen Jahr auch eine 10-Euro Gedenkmünze zu ihren Ehren herausgegeben worden ist. Und das 2007, wie gesagt, war das, und das zu ihrem 750. Todestag im Jahre 1981 eine weitere Briefmarke bereits herausgekommen war, damals noch mit dem Wert von 50 Cent. Die
Marke aus dem Jahre 2007 hatte dann schon den Wert von 55 Cent. Auch daran kann man natürlich Wertentwicklung ein wenig ablesen. Und nachdem wir jetzt lateinischstämmige Sprachen hatten und uns mit dem Frühling beschäftigt haben, gibt's jetzt etwas Jazziges zu diesem Thema End of Spring. Das war End of Spring von Farsi Jazz oder Farsi Jazz. Ich weiß nicht genau, wie Sie sich ausgesprochen haben möchten. Wir kommen zum ersten Wortbeitrag. Der hat nun mit dem Frühling, glaube ich, nicht so allzu viel zu tun, sondern mit der Frage, wie gehen wir miteinander um, unabhängig von Frühling, Herbst oder Winter. Obwohl natürlich die Jahreszeit und das Wetter auf unser Umgehen miteinander Einfluss hat. Das will ich ja überhaupt nicht von der Hand weisen. Switch vom Frosch zum Vogel heißt die Rubrik, die sich mit diesem Thema beschäftigt, des Umgehens miteinander. Und heute haben wir einen Teil, der hat die Überschrift Gute Gründe. Gegen gute Gründe anzuargumentieren ist manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal ist es auch leicht, wenn man bessere Gründe hat. Was diese Folge hier zum Gegenstand hat, hören wir uns jetzt an.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Wir sind zurück bei Switch vom Frosch zum Vogel, der kleinen Rubrik, in der wir schauen, wie wir Beispiele, Situationen, Themen aus dem Leben mit gewaltfreier Kommunikation vielleicht anders machen könnten. Ich sitze hier mit Lukas und Miriam. Hallo.
Hey.
Hallo.
Und wir besprechen jede Woche ein anderes Thema. Und wenn ihr da draußen am Radiogerät auch mal eine Situation habt, wo ihr denkt, das würde doch gut hier reinpassen, schreibt uns gerne eine E-Mail an switch@radio-frei.de.
Ja, bitte E-Mail schreiben.
Heute hat uns Miriam eine E-Mail geschrieben. Miriam, du hast selber was erlebt oder es wurde dir zugetragen? Mhm. Wie ist es?
Genau, also ich habe selber was erlebt und das ist noch gar nicht so lange her. Und in dem Moment dachte ich, Mensch, das nehme ich doch mal hier
das
mit hin.
Nimmst du mit.
Also ich würde auch sagen, es ist noch nicht geklärt. Es ist, Triggerwarnung, es ist was ganz Kleines. Nein, also es ist nichts Schlimmes, nichts Hocheskaliertes, sondern es ist eine Situation aus dem Alltag und ich möchte mit diesem Spruch, den ich gerade gebracht habe, einfach nur nochmal sagen, hey, nehmt euch kleine Themen und guckt euch die an. Die Großen, die kommen dann irgendwann von alleine, genau, wenn ihr dem nämlich gewachsen seid. Genau, so, na dann hole ich mal aus. Hä?
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Reichen 10 Minuten?
Mal gucken. Wenn ich erst mal anfange.
Das war.
Ich erhielt neulich Abend eine Nachricht von einer Therapeutin meines Kindes mit der Anfrage, ob der Termin denn von früh 8.15 Uhr auf 9 Uhr verlegt werden könnte, mit der Frage, ob denn die Gruppe an dem Tag einen Ausflug macht und wie das denn wäre. So, und die Nachricht kam abends um 8:30 bei mir an für den nächsten Tag. Und ich dachte so, hä, was soll denn das?
Was für eine Gruppe?
Das Kind ist ja noch klein, das geht noch nicht in die Schule. Also,
ob die Kindergartengruppe einen Ausflug macht.
Und genau, die würden quasi ungefähr um die Zeit üblicherweise starten. Und wenn er dann erst behandelt wird, dann kann er nicht mit raus und mein Kind braucht frische Luft. Und die Nachricht kam, wie gesagt, abends um 8:30 und da war ich erstmal total frustriert und genervt und empört, sauer, weil warum? Habt ihr eine Idee? Warum könnte es mir gehen?
Ich würde als erstes Ruhe vermuten oder Erholung.
Kann sein, ja.
Weil dich gerne erholen möchtest.
Ja, Ruhe, Entspannung. Abends 8:30 will ich mich mit so einem Thema nicht noch befassen müssen. So. Und Absprachen einhalten, also so Thema Verlässlichkeit ist auch sowas.
Absprachen und eingehalten werden.
Ja. Und Ruhe, Entspannung, Entlastung, auch mit Blick drauf, wenn der Typi dann nach Hause kommt und sich nicht so viel bewegen konnte, wie üblicherweise möglich wäre.
Der Typi, damit meinst du dein Kind?
Damit meinst du mein Kind. ist das ja auch zu Hause eine andere Stimmung. Ne? Und gleichzeitig auch so, was will ich denn jetzt abends 8:30 mit dieser Anfrage? So, da frage ich auch niemanden in der Kita mehr. So, ne? Genau. Ja, das war's.
Sinnhafte Zeitnutzung? Also bin ich mir nicht sicher, wenn du sagst, mit was will ich abends 8:30 mit so einer Anfrage?
Ja, genau.
Aufgebracht, weil du willst, dass die Zeit sinnvoll genutzt ist? Nee,
und,
sag ja.
Nee, und jetzt kommt das, weshalb ich das heute mitgebracht habe.
Es geht noch
mir
weiter.
Ist dann nämlich zwischendurch so eingefallen.
Ich kenne die gewaltfreie Kommunikation.
Dass in der gewaltfreien Kommunikation ja immer auch von guten Gründen ausgegangen wird. Guten Gründen beim Gegenüber. Und das schaue ich auch so auf mich selber, wenn ich wüsste, ich könnte anstatt 8:45 um 9 erst den Termin wahrnehmen, den ich habe. Den ersten würde ich natürlich sagen, geil du, leg ich mich nochmal hin oder mache irgendwas anderes, geh noch einen Kaffee trinken oder so. Also sorge gut für mich. Das ist mir schon irgendwie bewusst gewesen. Und dann dachte ich mir, das will ich jetzt aber nicht, was soll denn das jetzt hier? Also ich war so richtig im Prass und im Frust. Obwohl mir das schon irgendwie bewusst ist, dass da jeder für sich selber gut sorgt. Die Bewertung wegzulassen, ich finde es total spannend, dass mir das...
Warte mal, ich komme gerade kurz nicht mit. Diese Idee von, da kann ich ja länger schlafen oder noch einen Kaffee trinken. War der Gedanke auf dich bezogen oder auf die Therapeutin?
Ich habe tatsächlich bewertend auch gedacht, na toll, jetzt macht die sich jetzt hier einen Lenz, will ich später anfangen. So, und dafür muss mein Kind, also hart gesagt, ne, das ist jetzt wirklich, dafür muss mein Kind jetzt zurückstecken, finde ich nicht fair.
Also so eine Balance auf beiden Seiten.
Falls sie das hört, es ist alles fein.
Na, weil ich dachte gerade, als du meintest, gute Gründe, habe ich gedacht.
Ja, sie hat ja auch gute Gründe,
ja,
na klar.
Vielleicht hat sie übelst, sie muss jonglieren mit Terminen, es gibt eine kranke Mutter, was weiß ich. Und also solche guten Gründe, die sie dazu.
Ja, vielleicht.
Und ich meine, es muss ja nicht so hochdramatisch sein. Also ich habe dann auch eine Nachricht geschrieben, habe auch geantwortet und gefragt, was aus ihrer Sicht dagegen spricht, ihnen zum geplanten Termin zu nehmen. Also bin da auch auf sie eingegangen. Und also im Sinne von, wir wollen ja in Verbindung kommen miteinander. Wir wollen im Austausch sein miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Ich hätte aber einfach sagen können, hier passt mir gar nicht, Punkt. Der wird 8:45 behandelt und Ende. Und ich habe trotzdem erfragt, hey, worum geht's dir denn? Was ist dir denn wichtig? Ne? Mhm. Und ja, sie wollte einfach eine Lücke auffüllen und nicht alles nach vorn ziehen, um eher Feierabend zu haben, sondern eben alles eher ein bisschen nach hinten zu schieben, um morgens entspannter zu starten. Das ist ja auch
also
völlig in
auch
Ordnung.
Auch Entspannung,
ne?
Und Zeit genau. Sinnvoll nutzen auf der Seite. Okay.
Mhm. Genau. Zum Beispiel. Und gleichzeitig auch ausgeruht sein, ne? Präsent sein, das kann man auch so sagen. Ihren Job gut machen wollen. Ne? Richtig. Sowas.
Und hat das denn bei dir was verändert, als du das dann wusstest?
Also vor allen Dingen das Wissen, dass sie ja auch gute Gründe dafür hat und dass ich mich selber mal ein bisschen runterfahren kann. Also, ne, auch mal zu sagen, hey, das ist völlig okay, wenn andere eben das jetzt nicht so machen. Vielleicht, also normalerweise, wenn sie mich jetzt nicht gefragt hätte und hätte es einfach gemacht, hätte ich es ja auch gar nicht mitgekriegt. So was zum Beispiel, ne? Also wenn sie einfach gesagt hätte, oh, ich nehme den jetzt im Neuen. Ich kläre das
nachher. Ach, das ist im Kindergarten oder was? Mhm. Ach so.
Genau.
Ah, jetzt treffe ich es auch. Das heißt, es beeinflusst dein Leben gar nicht, ob das Viertel neun oder um
also
neun ist.
Also nachmittags, wenn er dann halt nicht so ausgelastet ist. Aber das merke ich ja dann trotzdem.
Aha. Jetzt heißt es gecheckt.
Lukas und ich verstehen die Situation.
Ich bin ja erleichtert, weil ich Klarheit erlebe. Oh, hättest du doch das nicht eher raffen können.
Mhm. Genau. Ja, und das ist nochmal sowas, also für mich auch so eine typische Erkenntnis. Hey, es, also auch wenn ich schon übe, ein paar Jahre diesen Perspektivwechsel einnehmen, das fällt in manchen Situationen gar nicht so leicht.
Mhm. So. Ich kenne das auch, vor allem wenn quasi Zeitpläne, die ich mir mache, die auch von anderen Leuten abhängen, wenn da plötzlich eine Änderung passiert von jemand anderes, das finde ich nicht so gut. Und dann stelle ich aber fest, wenn ich ein bisschen Zeit verstreichen lasse und das so sacken lasse, dann verändert sich das. Dann denke ich, naja gut, dann das geht ja eigentlich auch und lalala und so. Das ist vielleicht hier in dem Fall auch so, ne? Dass man der erste Impuls ist so, wie kann sie nur so spät abends und überhaupt? Und
ja, genau. Und gleichzeitig wirklich dann die Idee, okay, also es ist ja auch schön, wenn man so Nachrichten geschickt bekommt, wo man nochmal drüber lesen kann, nochmal durchatmen, vielleicht doch nochmal versucht, anders zu lesen. Ne? So, und nicht sofort reagieren. Genau. Und das war wieder so ein schönes Beispiel für anzuerkennen, dass wirklich auch gute Gründe da sind und milde mit sich selbst sein, wenn einem das nicht sofort gelingt.
Ja.
Na, das, ja, wollte ich hier mal so einbringen.
Ich danke dir und dir auch, Lukas.
Danke, bitte. Oder andersrum, bitte, danke.
Und eine neue Chance, uns zu bedanken, haben wir nächste Woche. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Sun comes up. When temper's down, I don't know why, but can't explain somehow. Never put them all in one and the same. You know the silver sky, see it isolated. You know the silver. Thank you.
Das war Tiflis Transit mit May, weil wir ja Mai haben. Und erstmal vielen Dank vorher an Miriam, an Lukas und an Marie, die uns mit der Folge über gute Gründe den Switch vom Frosch zum Vogel erleichtern wollten. So jedenfalls verstehe ich das immer. Als nächstes habe ich ein Thema, das mit dem bisherigen nichts zu tun hat. Und zwar mit dem Thema Klima. Habe ich diese Wissenschaftsecke bestückt. Ich hatte sie vor 2 Wochen schon mal zum Thema Klima, was sich so alles verändert. Und diesmal beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, wie man mit den CO2-Emissionen klarkommen kann. Bevor das stattfindet, habe ich aber noch einen Titel, der ist jetzt etwas rockiger, auch noch zum Mai, nämlich Max Werner, Rain in May.
Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In der jüngsten Wissenschaftsecke hatte ich angekündigt, für diese Folge Stellung zu nehmen und ein paar Meldungen zu bringen zu den Maßnahmen. Aus aktuellem Anlass möchte ich aber noch einmal kurz zurückkommen auf den Bericht des Expertenrats Klimawandel, weil der nach meinem Eindruck in der allgemeinen Öffentlichkeit etwas zu kurz gekommen ist. Erst einmal zu diesem Expertenrat selbst, weil seine Bedeutung auch ziemlich im Hintergrund geraten scheint. Er wurde im September 2020 eingesetzt, und zwar durch das Klimagesetz selbst, in dessen Paragraphen 11 und 12 er die folgenden Aufgaben hat. Erstens prüft er jährlich die im März vom Umweltbundesamt erstellten Emissionsdaten für das Vorjahr sowie die Projektionsdaten bis einschließlich 2030. Dabei stellt er fest, ob die Summe der Jahresemissionsgesamtmenge in den Jahren 2021 bis einschließlich 2030 unter- oder überschritten wird. Das sind die jährlichen Prüfberichte. Zweitens erstellt der Rat alle zwei Jahre ein Gutachten zu bisherigen Entwicklungen der Treibhausgasemissionen, Trends bezüglich der Jahresemissionsgesamtmengen und Jahresemissionsmengen und zur Wirksamkeit von Maßnahmen mit Blick auf die Erreichung der Klimaschutzziele. Das ist das Zweijahresgutachten. Und außerdem ist die Beteiligung des Rates bei verschiedenen klimapolitischen Maßnahmen wie bei der Änderung von Emissionsmengen, der Fortschreibung des Klimaschutzplans und dem Beschluss von Klimaschutzprogrammen gesetzlich vorgeschrieben. Und schließlich kann er mit der Erstellung von Sondergutachten beauftragt werden. Am 18. Mai des Jahres hat der Expertenrat nun seinen diesjährigen Prüfbericht veröffentlicht. Und darin kommt er zu folgenden Ergebnissen seiner Prüfung. Erstens, die Berechnung der Emissionsdaten für das Jahr 2025 kommt zum Ergebnis, dass die Emissionen gegenüber 2024 um 0,1% zurückgegangen, also praktisch gleich geblieben sind. Zweitens, den Projektionsdaten 2026 zufolge würde das nach Klimaschutzgesetz zulässige Emissionsbudget für die Jahre 2021 bis 2030 mit einem Puffer von 4,5 Megatonnen CO2-Äquivalenten sehr knapp eingehalten werden. Und drittens, das jahresscharfe 65% Minderungsziel für 2030, das 88% Ziel für 2040, die Zielvorgabe aus der Europäischen Lastenteilungsverordnung, die Ziele für den Sektor Landnutzung sowie das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 und der negativen Treibhausgasemissionen würden laut den Daten im Zeitverlauf zunehmend deutlich verfehlt werden. Und woraus ergibt sich nun dieser vermeintliche Widerspruch bezogen auf das Jahr 2030? Nun, der Expertenrat sieht die Ermittlung der zu erwartenden Emissionsmengen bis 2030 aus der Projektion für 2026 als zu optimistisch an. Er geht davon aus, dass ein mit heutigem Wissen gerechneter mittlerer Emissionspfad um etwa 60 bis 100 Megatonnen CO2-Äquivalenten über dem zulässigen Emissionsbudget bis 2030 läge. Die aus den Projektionsdaten 2026 ermittelte Zielerreichung bis 2030 kann der Expertenrat deshalb nicht bestätigen, sondern geht im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus. Die bereits in den Projektionsdaten ausgewiesenen Verfehlungen der weiteren Ziele für 2040 und 2045, einschließlich des Ziels der Lastenverteilung innerhalb der EU, dürften nach seiner Auffassung entsprechend noch größer ausfallen. Und wo liegt nun der Hase ganz besonders im Pfeffer? Das hat die Vorsitzende des Rates, Barbara Schlomann, so zusammengefasst. Ich zitiere sie. Insbesondere in den Sektoren Energiewirtschaft und Gebäude müssten die Annahmen, die den Berechnungen zugrunde liegen, aktualisiert werden. Für beide Sektoren gehen wir, also der Expertenrat, davon aus, dass die tatsächlichen Emissionen höher ausfallen dürften als ausgewiesen. Zitat Ende. Ganz abgesehen davon weist der Rat auch darauf hin, dass Veränderungen an anderer Stelle bei der Ermittlung der Bundesregierung noch gar nicht berücksichtigt sind, wie zum Beispiel das Gebäudemodernisierungsgesetz. Außerdem hat der Rat das Klimaschutzprogramm der Regierung überprüft und kommt auch hier zu einem negativen Ergebnis. Nach seiner Einschätzung dürfte die tatsächliche Minderungswirkung des Programms deutlich geringer ausfallen als von der Bundesregierung angenommen. Der Expertenrat gehe daher davon aus, dass selbst bei vollständiger Umsetzung des Programms keines der gesetzlichen Ziele bis 2040 erreicht werde. Welche Vorschläge für Maßnahmen sind nun in den zurückliegenden Monaten aus der Wissenschaft neu gemeldet worden? Da ist zuerst eine Meldung des KIT vom 23. März zu nennen, des Karlsruher Instituts für Technologie. Die dortigen Forschenden haben untersucht, welche Mengen biogener Rohstoffe, also pflanzlicher Reststoffe, Holzreste oder Bioabfälle, auf der einen Seite in Europa vorhanden sind und wie sie sich technisch zu erneuerbaren Kraftstoffen umwandeln lassen und welcher Kraftstoffbedarf auf der anderen Seite der Straßenverkehr künftig haben wird. Diese Studie ist im Auftrag der BMW AG durchgeführt worden. Und sie basiert auf Rahmenbedingungen für eine ambitionierte Erfüllung des Pariser Klimaschutzabkommens. Sie bezieht sich auf ein günstiges Szenario, dessen Voraussetzungen von Politik und Gesellschaft zum Teil noch geschaffen werden müssen. Die Studie zeigt, dass besonders große Mengen an Rest- und Abfallstoffen genutzt werden könnten, zum Beispiel Stroh aus der Landwirtschaft, Holzreste aus der Forstwirtschaft oder biogene Abfälle. Hinzu kommen Zwischenfrüchte, also Pflanzen, die zwischen zwei Ernten angebaut werden, sowie Energiepflanzen, die auf wenig ertragreichen Böden wachsen und nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren. Das in einem solchen Zusammenhang immer einmal wieder diskutierte Altspeiseöl macht dabei nur etwa 1% aus. Professor Thomas Koch vom Institut für Kolbenmaschinen des KIT, der die Studie geleitet hat, sagte dazu, ich zitiere ihn, die wirklich großen Potenziale liegen beispielsweise in Pflanzenresten und Holzfasern. Diese Stoffe fallen ohnehin an und können ausreichend klimafreundliche Kraftstoffe liefern. Das kann aber nur gelingen, wenn der Herstellung von fortschrittlichen Refuels Biokraftstoffen von Politik und Gesellschaft die notwendige Priorität eingeräumt wird. Zitat Ende. Die Forschenden untersuchten mehrere technische Wege, um aus Biomasse nutzbare Kraftstoffe herzustellen. Dabei geht es gar nicht darum, die Verbrennertechnologie als Alternative zur Elektromobilität zu fördern. Aber selbst wenn man sehr ambitioniert die Elektromobilität fördere, bliebe ja immer noch ein Bedarf für die Fahrzeuge, die noch länger im Einsatz bleiben. Und für diese bieten erneuerbare Kraftstoffe laut Professor Olaf Töter vom Institut für Kolbenmaschinen eine direkte Möglichkeit, CO2-Emissionen zu vermeiden. Kleine Anmerkung zur Vermeidung von CO2-Emissionen meinerseits. Natürlich wird auch beim Betrieb von Verbrennermotoren mit solchen Kraftstoffen CO2 emittiert. Nur handelt es sich nicht mehr um geogenes Kohlendioxid. Wie man CO2 binden kann, ist eine Frage, die die Klimaschutzdiskussion schon von Anfang an begleitet. Das Helmholtz-Zentrum Hereon hat nun in einer Ende März vorgestellten Studie eine Methode vorgestellt, die einen natürlichen Prozess nachahmen soll, der seit Milliarden von Jahren die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre kontrolliert. Die chemische Bindung durch sogenannte Carbonate. Carbonate, die man für gewöhnlich etwa als Backpulver kennt, gelangen durch die Verwitterung von kalkhaltigem Gestein in die Natur. Der Regen spült sie in die Flüsse und ins Meer, wo sie dann mit dem CO2 reagieren. Das Klimagas bleibt so für lange Zeit chemisch gebunden und der Atmosphäre entzogen. Forschenden des Hereons ist es jetzt gelungen, nach diesem Prinzip einen Prozess von industriellem Maßstab marktreif zu machen, der künftig pro Jahr viele Millionen Tonnen Kohlendioxid binden und unschädlich machen könnte. Die Idee besteht darin, nicht Carbonat aus Gesteinen für die Reaktion mit der Kohlensäure zu nutzen, sondern alkalische Industrieabwässer. Helmut Thomas, der Leiter des Hereon-Instituts für Kohlenstoffkreisläufe, sagt dazu, ich zitiere, diese alkalischen Abwässer fallen in großen Mengen an, in der Zement- oder in der Stahlproduktion zum Beispiel. Zitat Ende. Bislang werden sie mit Schwefelsäure oder Salzsäure vermischt, um die Lauge zu zerstören. Erst dann dürfen die Abwässer in die Flüsse eingeleitet werden. Mit anderen Worten, das Potenzial der Abwässer, CO2 binden zu können, bleibt bislang ungenutzt. Doch wie wäre es, wenn man die alkalischen Abwässer künftig mit CO2 bzw. mit Kohlensäure neutralisierte, statt mit Schwefelsäure? Auf diese Weise ließen sich große Mengen des Klimagases in industriellem Maßstab im Hydrogencarbonat binden. Offen war dabei die Frage, wie viel Kohlendioxid sich mit diesem Prozess tatsächlich binden ließe. Und um das zu beantworten, nutzte Helmut Thomas seine Chemieexpertise. Für bestimmte Industrieanlagen rechnete er exakt den Kohlendioxidumsatz aus. Und die klare Antwort, es lohnt sich, auf diese Weise CO2 zu neutralisieren, vor allem auch, weil der Energieverbrauch der Anlagen gering ist. Umweltschutzvorgaben, insbesondere hinsichtlich des pH-Wertes, werden durch die automatische Anpassung der eingeleiteten Abwässer an die ursprünglichen Gegebenheiten des Flusses direkt berücksichtigt. Schon länger diskutiert die Fachwelt, wie sich Kohlendioxid mit Carbonaten chemisch binden lässt. Es gibt die Idee, Gesteinsmehl aus den Bergen mit Zügen und Lkw ans Meer zu transportieren, auf Schiffe zu verladen und auf See ins Wasser zu streuen. Doch der logistische Aufwand wäre immens. Und zudem weiß niemand, wie gut und wie schnell die Carbonate aus dem Gesteinsmehl mit dem CO2 im Wasser reagieren. Und ob sie nicht im Meer versinken, ehe die Reaktion stattgefunden hat. Nicht so bei einer Industrieanlage. Da findet die gesamte Reaktion auf dem Industriegelände statt und die Massenbilanz lässt sich exakt berechnen. Und die Gesamtrechnung, die durchgeführt worden ist, für alle alkalischen Industrieabwässer zusammen, führt zum Ergebnis, dass mit diesem Verfahren künftig weltweit pro Jahr 30 Millionen Tonnen CO2 gebunden werden könnten. Grüner Wasserstoff gilt heute als einer der Schlüssel für die klimafreundliche Transformation von Industrie- und Energiesystem. Bislang ist seine Herstellung allerdings teuer, komplex und an Netzinfrastrukturen gebunden, die man teilweise noch gar nicht hat. Ein Gründungsprojekt des bereits erwähnten Karlsruher Instituts für Technologie setzt an diesem Problem an. Entwickelt wurde ein Photoreaktorpanel, das Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht und Wasser erzeugt, ohne Elektrolyseure und ohne elektrische Energie.
Der Mitbegründer des Projekts, Paul Kant, vom Institut für Mikroverfahrenstechnik, sagt es so, ich zitiere ihn, wir überspringen den Umweg über stromgebundene Elektrolyse und produzieren chemische Energie aus Sonne und Wasser. Zitat Ende. Mit den modularen Paneelen lassen sich die solare Wasserstofferzeugung deutlich vereinfachen und wirtschaftlich skalieren. Der Ansatz von Photreon, so heißt das Projekt, beruht auf dem Prinzip der Photokatalyse, einer Technologie, bei der Licht nicht wie in der Photovoltaik zur Stromerzeugung genutzt wird, sondern direkt eine chemische Reaktion auslöst. Speziell entwickelte lichtaktive Materialien nehmen die Energie der Sonnenstrahlung auf und versetzen Elektronen in einen angeregten Zustand. Diese Ladungsträger treiben die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff an. Maren Kortz vom Institut für Mikroverfahrenstechnik sagt dazu, ich zitiere sie, Photovoltaik und Elektrolyseur werden in einem Prozessschritt durch das Photoreaktorpanel ersetzt. Zitat Ende. Das senke die Systemkosten und die Komplexität bei der Produktion von grünem Wasserstoff erheblich. Diesem Ansatz setzt Photreon nun in einem vom KIT zum Patent angemeldeten Photoreaktorpanel technisch um. Das Panel ermöglicht durch sein spezielles Design die gezielte Führung des Sonnenlichts zum aktiven Material im Inneren, das dort optimal ausgeleuchtet wird und dabei die Wasserspaltung vollzieht. Das Design ist zudem konsequent auf Serienfertigung durch gängige Massenproduktionsverfahren ausgelegt und aus kostengünstigeren Materialien herstellbar. Durch den modularen Ansatz lässt es sich sowohl auf kleiner Skala anwenden als auch zu größeren Flächen verschalten. Eingesetzt werden können die Paneele dort, wo Wasserstoff bislang zu teuer oder logistisch schwierig bereitzustellen ist. Bei mittelständischen Unternehmen, die ihren Bedarf künftig direkt am Standort decken könnten, etwa in der Spezialchemie, Lebensmittelindustrie oder Metallverarbeitung. Ebenso wie in großflächigen Solarprojekten in Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung. Ich zitiere noch einmal Maren Kortz, gerade dort, wo weder Stromnetze noch eine Anbindung an ein Wasserstoffnetz vorhanden sind, eröffnet unsere Technologie neue Spielräume für die lokale Erzeugung. Zitat Ende. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der dezentralen Versorgung einzelner Produktionsstandorte bis zur industriellen Erzeugung in sonnenreichen Regionen für den internationalen Markt. Vor dieser Wissenschaftsecke lief hier ein Titel, der hieß Rain in May. Ich wollte in dem Zusammenspielen dieses Titels mit der Wissenschaftsecke nun ganz und gar nicht den Eindruck erwecken, als sei ein Regentag im Mai gleichbedeutend damit, dass das Klima umgeschwenkt ist zu Regenklima. Man kann schlecht aus einem Regentag genauso wenig wie aus einem oder mehreren richtig heißen Tagen zurückschließen, dass das Klima sich in diese oder jene Richtung änderte. Das wäre ungefähr so, als wollte man von 10 Körnchen schwarzem Reis in ansonsten weiß in einem Sack weißen Reises behaupten, der Sack Reis sei eben insgesamt schwarz. So funktioniert der Zusammenhang nicht. Jetzt sind wir knapp bei der Hälfte dieser Sendung angekommen und da passt es ganz gut, dass die Titel, die sich mit dem Frühling und mit dem Mai beschäftigen, jetzt langsam ausgegangen sind und wir von dem Übergang in den Sommer reden können. Das Wetter draußen legt ja das sowieso nahe. Und da gibt's einen Titel von Colleen McCandless, When Summer Comes.
Windows down in full and feel the heat. I wanna stand in grass and leaves and sand in my bare feet. May was gray like every single day, and June is all doom and gloom. But I believe in grass and sand and leaves, they're coming soon. I opened the door and I let all the flies in, but I see the sun rising on the horizon. The day's getting warm and I feel like describing me sitting on the porch with a drink and just vibing. I've been waiting for this for so long. I've been I can't believe how long it took to leave my blues behind.